Ich habe jetzt Evgenij Kasakov in der Leitung. Hallo.
Guten Tag.
Und es soll halt um die Geschichte der OUN gehen, der Organisation ukrainischer Nationalisten. Ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was ist denn diese OUN?
OUN, wie gesagt, Organisation ukrainischer Nationalisten, ist eine 1929 in Prag gegründete Organisation, die den Zweck setzte, für eine unabhängige, unvereinigte Ukraine zu kämpfen. Sie war gegründet als Vereinigung mehrerer ukrainischer Organisationen und Grundgerüst kam aus einer Organisation der Kriegsveteranen. Aus Organisation der Kriegsveteranen, die im Ersten Weltkrieg und später im postrevolutionären Bürgerkrieg oder in ukrainisch-polnischen und ukrainisch-sowjetischen Kriegen gekämpft haben und mehreren kleineren Jugendorganisationen, darunter auch erste ukrainische faschistische Organisation. Die Idee war, für Unabhängigkeit der Ukraine überall dort zu kämpfen, wo Ukraine leben. Und das war damals Gebiete von Polen, von Sowjetukraine, von Rumänien, von Tschechoslowakei. Ursprünglich als Organisation, also als Vereinigung mehrerer Organisationen gegründet, ist das dann im Laufe von wenigen Jahren zu einer ziemlich stramm organisierten paramilitärischen Organisation geworden, die auch für bewaffneten Kampf auftrat und vor allem gegen polnischen Staat diesen bewaffneten Kampf anwendete.
Also einen ukrainischen Staat gab es zu der Zeit nicht und ja, es ging darum, einen zu schaffen und der größte Teil der Ukraine war halt auf polnischem Gebiet.
Nein, Großteil der Ukraine war auf dem Gebiet der sowjetischen Republik Ukraine. Das Problem, was OUN hatte, sie waren sowohl gegen Kommunismus als auch gegen weiteren Verbleib von Ukrainern bewohnten Gebieten in Grenzen von Polen oder Rumänien oder Tschechoslowakei. Deswegen sahen sie als ihre Aufgabe, einerseits für die Unabhängigkeit der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion zu kämpfen und andererseits für die Vereinigung aller ukrainischen Gebiete. Da sich aber diese Organisation eben im Exil gegründet hat, also erste Konferenz verlief in Prag, und die meisten Mitglieder lebten auf dem Gebiet von damaligen Polen. So dass mit Aufbau von irgendwelchen Strukturen auf dem sowjetischen Gebiet konnte AUN erst viel später beginnen. So war eigentlich die ersten Jahre AUN voll und ganz im Kampf gegen den damaligen polnischen Staat und gegen gemäßigte ukrainische Parteien, die sich eher für mehr Rechte im Rahmen von polnischen Staat eingesetzt haben und gegen ganz wichtige Konkurrenz, Kommunistische Partei der Westukraine, weil Kommunistische Partei der Westukraine war einerseits auch für Vereinigung ukrainischen Gebiete in Grenzen von einer Republik, aber diese Republik sollte eben halt die sowjetische Ukraine im Rahmen der Sowjetunion sein. So in einigen Fragen waren also OUN und Kommunisten direkte Konkurrenten und aber auch quasi, man könnte sagen, nicht Verbündete, aber diejenigen, die schon beide das Ziel sahen, ukrainische Gebiete sollten vereinigt werden.
Vielleicht kannst du so kurz sagen, was denn die OUN bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gemacht hat an Aktionen, um so ein bisschen deren Stärke einstufen zu können.
Die Organisation hat sich erst einmal dafür eingesetzt, ukrainische Bevölkerung zu radikalisieren. Und aus einer Veteranenorganisation wurde nach und nach eher so eine Jugendbewegung, könnte man sagen, oder auch eine Jugendorganisation, weil OUN hatte immer zunehmend jüngere Mitgliedschaft, jüngere und sagen wir mal so Aktions- oder auch gewaltbereitere, hat entsprechend stramme Untergrundstrukturen aufgebaut, hat aber auch nach und nach sich nicht mehr als eine ukrainische Partei von vielen gesehen, sondern sich auch ein Programm gegeben, dem ganz und klar stand, in der zukünftigen unabhängigen Ukraine soll es nur eine politische Organisation geben, nämlich die OUN, und der Führer der OUN sollte zugleich auch Anführer des ganzen ukrainischen Volkes werden. Das heißt, OUN hat durchaus Vorstellung von einem faschistischen, kooperativen, ständischen Einparteistaat gehabt und hat sich dementsprechend auch sehr stark angelegt mit anderen ukrainischen Organisationen und auch bewaffnet gegen sie vorgegangen. Aber Hauptschwerpunkt lag eben auf dem Kampf gegen den polnischen Staat. Und da lag auch im Grunde genommen der Grund für zukünftige Spaltung weil ein Teil der UN war im Exil, ein Teil, also im Ausland, ein Teil der UN war in Polen. Und der Teil, der in Polen war, trat für immer mehr gewaltbereite Aktionen, hat auch mehrere Terroranschläge auf polnische Politiker verübt. Man muss dazu auch sagen, polnischer Staat war damals eine Diktatur, die mit Minderheiten auch nicht gerade sanft umgegangen ist und versucht hat, ukrainische Bevölkerung zu polonisieren. Und dagegen kämpfte die UN, hat zum Beispiel dazu aufgerufen, polnische Lehrer aus den Dörfern zu vertreiben oder auch polnische Beamte zu töten. Der Anführer von dieser aktionistischen und man könnte auch sagen so nationalrevolutionären Flügel, Stepan Bandera, wollte nicht den Autorität des Anführers der ganzen Organisation Andriy Melnyk anerkennen. Weil Melnyk war, Melniks Flügel, also ursprünglich gab es etwas, eher so organisatorische Spaltung, ob mehr gewaltbereite Aktionen oder gewaltige Aktionen oder weniger, aber später hat er sich herauskristallisiert, dass Melnyk eher so für konservativ-traditionalistische und Bandera eher so für nationalrevolutionäre, könnte man das sagen, Flügel stand. Beide Flügel hatten aber nach und nach Kontakte zu deutschen und teilweise auch italienischen Geheimdiensten aufgebaut. Es ging ja weniger darum, wer mehr oder weniger Deutschland gut findet, sondern wirklich um Art und Weise des taktischen Zusammenarbeits. Und AUN hat auch versucht, nach Möglichkeiten Untergrundarbeit in Sowjetukraine, in Rumänien und in damaligen Tschechoslowakei zu führen. Was ja auch zu bestimmten Spannungen zum Beispiel mit Deutschland führte, weil Ungarn hat auch Anspruch auf diesen Teil der Tschechoslowakei und Rumänien wollte Deutschland auch als Verbündete haben. Deswegen waren Aktionen der UN dort eher nicht so gern gesehen von den deutschen Verbündeten.
Wie ging es denn weiter? Also machen wir weiter mit dem Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion. Wie haben sich dann die Wehrmacht und die UN miteinander vertragen?
Also zu dem Zeitpunkt war auch schon tief gespalten. Beide Fraktionen bekämpften sich, auch bewaffnet. Beide Fraktionen hatten unmissverständlich klar gemacht, dass sie in diesem Krieg Deutschland unterstützen. Aber beide Fraktionen hatten auch das Ziel, am Ende soll ein unabhängiger ukrainischer Staat werden, sodass es parallel zwei Versuche, ukrainischen Staat auszurufen, passierte. Der eine war so eine Ad-Hoc-Aktion in Lwów, also Lemberg, wo Bandera Flügel Fuß fasste und andere Aktionen wesentlich mehr vorsichtige und an den deutschen Rücksicht auf Deutsche nehmende war in Kiew, wo Melnyk Flügel erst einmal die ganze Kollaborationsarbeit in der Hand hatte. Aber bereits im Herbst 1941 war Melnyk Flügel in Kiew zerrieben zwischen anscheinend bis zu, also es ist immer noch eine sehr umstrittene Frage in der Geschichtswissenschaft, aber teilweise Misstrauen der Deutschen, teilweise Aktionen der Bandera Flügel haben im Prinzip die Melnyk-Strukturen stark zu Fall gebracht. Auch in Lwów hat sich Bandera-Flügel nach und nach wurde das den Deutschen suspekt. Bandera selber dürfte nicht nach Ukraine einreisen. Selbstverständlich hat AUN große Rolle in Kollaboration mit den Deutschen gespielt und hat auch bewaffnete Verbände aufgestellt. Es gab aber auch Misstrauen, was dazu geführt hat, dass sowohl Melnyk als auch Bandera inhaftiert waren, teilweise auch in Konzentrationslager in Sachsenhausen und in Auschwitz. Es gab ja auch, man muss das bedenken, AUN war nicht die einzige Struktur, die mit Deutschen kollaboriert hat. Es gab ja auch noch parallel dazu Strukturen, die Deutsche aufgebaut haben aus sowjetischen Kriegsgefangenen. Und es gab quasi vor Ort in jedem Dorf und in jeder Stadt aufgestellten Strukturen wie halt Dorfälteste, Stadtverwaltung und sogenannte Schutzmannschaften oder Polizei. Und AUN hat versucht, diese Strukturen zu infiltrieren, um daraus ein Grundgerüst für zukünftigen ukrainischen Nationalstaat zu machen. Aber das lief, also quasi, es ist falsch zu sagen, AUN war einzige ukrainische Kollaborantenorganisation, die für alles verantwortlich war. Man brauchte jetzt nicht in jedem Ort AUN, um antisemitische oder antikommunistische oder antipolnische Aktionen zu machen. Und tatsächlich, also worauf sich quasi heutige AUN-Verteidigung immer berufen ist, es gab nicht so etwas wie ein Befehl von Bandera an Holocaust teilzunehmen, aber es ist eindeutig belegt, dass AUN Waffen von Deutschen erhalten hat, Deutschen bei Partisanenbekämpfung half und in einer oder anderen Form auf Seite der Achsenmächten kämpfte und auch bei Aktionen gegen nicht loyale ukrainische, gegen jüdische und gegen polnische, weniger gegen Roma-Bevölkerung teilnahmen, wobei nicht alle Aktionen gegen jüdische und polnische Bevölkerung waren auf Befehl der Deutschen. Einer der berühmtesten Massakern gegen polnische Bevölkerung passierte quasi auf eigene Initiative der Bandera-Flügel. Also quasi ist es jetzt nicht so, dass die OUN ihre Feindschaft zu Minderheiten lediglich von den Deutschen diktiert bekam, sondern es war schon in der Ideologie von Anfang an eingeschrieben, wenn auch bis heute umstritten, wann er sich so radikalisiert hat. Also ursprünglich hatte AUN zum Chefideologen einen ukrainischen Publizisten Dmytro Danzov gemacht, aber er selber war kein Mitglied der Organisation. Danzov war auch kein auf Feindschaft zu Juden fixierter Nationalist. Er vertrat ja so die These, es gibt keine gute und schlechte Nation, es gibt nur starke und schwache. Und Aufgabe der ukrainischen Nationalisten ist es, ukrainische Nation so lange zu dienen, bis ukrainische Nation halt die stärkere wird. Mhm. Und Danzov hat jetzt nicht irgendwie so ein Programm, wie man muss bestimmte Minderheiten ein für alle Mal von aus Ukraine entfernen. Es ging ja darum, dass ukrainische Nation sich gegen alle anderen Nationen auf ihrem Gebiet durchsetzt und andere Nationen entweder diese Vorherrschaft akzeptieren oder sich auf diesem Gebiet irgendwie verschwinden müssen.
Ja, also es gab eine ideologische Nähe zu Nazi-Deutschland und es gab halt auch praktische Ähnlichkeiten mit Pogrom gegen Polinnen und Jüdinnen. Und das Suspekte, was du angesprochen hast, das war halt der Anspruch, einen ukrainischen Staat zu bilden. Das hat Hitler halt so nicht vorgesehen. Deswegen hat er dann den Anführer Stepan Bandera ins KZ gepackt. Allerdings galt als Ehrenhäftling und hatte besondere Vorzüge, weil man wollte sich die Möglichkeit offen halten, ihn später vielleicht nochmal wieder aus der Mottenkiste zu holen. Ja, irgendwann ist dann das Kriegsglück umgeschlagen. Wie ging es denn dann weiter?
Also diese Änderung des Kriegsglücks hatte Folgen sowohl für AUN, also für beide Flügel der AUN, als auch für Haltung der Deutschen dazu. Erst einmal 1943 gab es in der Ukraine selber, in der von Deutschen besetzten Ukraine, Treffen der AUN-Bandera-Flügel, auf dem einige Mitglieder ganz explizit gesagt haben, wir müssen ideologisch und organisatorisch umlenken. Wir sollten versuchen, Distanz zu Faschismus zu bekommen. Wir kriegen mit der Ideologie, die sich in Galizien, in damaligen Polen geformt hat, auch nicht unbedingt Fuß bei der Bevölkerung von Industriestädten in der Ostukraine. Deswegen sollten wir jetzt ein neues Programm aufstellen. Und tatsächlich, Programm von 1943 sieht schon ganz andere Zukunft der Ukraine vor. Da ist ein demokratischer Staat mit Gewerkschaften, mit Wahlrecht etc. Aber man darf nicht vergessen, das sind dieselben Leute, die bisher für das alte Programm gekämpft haben. Es gab aber auch einige so ehemalige Kommunisten in der Führung der AUN, die auch in dieser 43er Konferenz für so eine programmatische Ausrichtung plädiert haben. AUN beginnt auch verstärkt Sowjetunion und Kommunisten mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, linkeren Argumenten zu kritisieren. Da geht es darum, dass kommunistische Funktionäre auf Kosten der einfachen Arbeiter und Bauern leben oder dass Sowjetunion auch eine imperialistische Macht ist und Verbündete von britischen Kolonialreich. Das ist aber auch nicht so neu, weil zum Beispiel in der Vorkriegsprogramm der Bandera-Flügel stand auch Forderung, ukrainische Boden an ukrainische Bauern, ukrainische Fabriken an ukrainische Arbeiter und ukrainische Brot an das ukrainische Volk. Also so eine sozialrevolutionäre Komponente war da schon drin, das wollten aber jetzt die Vertreter ein bisschen mehr unterstreichen. Dann kommt es zur Gründung der ukrainischen aufständischen Armee. Das ist ein Projekt der Bandera-Flügel, aber diese ukrainische aufständische Armee ist dann tatsächlich eine erst einmal von Deutschen unabhängige bewaffnete Struktur. Teilweise sind es aber ehemalige Leute im deutschen Dienst, die dann in den Wäldern sich zurückziehen und von dort an wird diskutiert, also ob man jetzt gegen beide kämpft, gegen Deutsche und gegen die Rote Armee oder zusammen mit den Deutschen gegen die Rote Armee. Was nie zur Debatte groß stand, ist das die Feindschaft zu polnischen Partisanen. Es gab eine weitere Abspaltung in Polesie unter den Taras Bulba-Borowiec, wie der Anführer hieß, der eher dafür plädiert hat, sich an die Westalliierten zu orientieren. Melnik-Flügel hat zu dem Zeitpunkt auch schon sehr stark Basis verloren und war auch nicht wirklich mit bewaffneten Strukturen in der besetzten Ukraine vertreten und spielte auch nicht so große Rolle als eben Aktor von militärischen Handlungen. Aber diese Feindschaft zu den Deutschen, sie hielt nur einige Monate. Danach kam wieder zu neuen Abkommen und neuen Einsatz der ukrainischen aufständischen Armee gegen die Rote Partisanen und gegen die Rote Armee. Also das heißt auch, die Exilstrukturen um Bandera und seine vertrauten Ukraine haben diesen komischen Schwenk je nicht besonders gut gefunden. Kein Wunder auch, weil Bandera sehr durchaus eben als Führer der Organisation und auch Führer der zukünftigen Ukraine sah. So gesehen kann man sagen, dieser Versuch, AUN zu demokratisieren, nicht so wirklich vollendet war. Wichtig für die heutige Wahrnehmung der AUN ist vor allem, dass nachdem die Rote Armee Ukraine unter Kontrolle brachte, kämpften die Anhänger der AUN noch und der ukrainischen aufständischen Armee noch weit bis in die Mitte 50er Jahre im Untergrund, in den Bergen von Karpatien vor allem, und haben sich damit in so eine Art Geschichte der demokratischen, in Anführungsstrichen, Widerstandes gegen kommunistische Diktatur eingeschrieben. Mhm. Zu damaligen Zeitpunkt war das aber auch vor allem ein Kampf, was erstens also alle Deserteure und ehemalige Kollaborateure anzog, aber auch Appell hatte von allen, die unzufrieden waren mit sowjetischen Repressionen, sich diesen Partisanenverbänden anzuschließen. Es war vor allem, es ging vor allem darum, sowjetisch loyale Funktionäre oder auch Übersiedler aus der Ostukraine, die jetzt verstärkt in die Westukraine kamen, zu bekämpfen. Das war ein ziemlich langer und blutiger Kampf, was auf einer Seite von AUN geführt wurde, auf anderer Seite von sowjetischen und jetzt auch sozialistisch-polnischen Behörden, was aber letztendlich mit Niederlage der AUN endete, und ab da existierte AUN nur noch als reine Exilorganisation ohne eigene bewaffnete Verbände, die ihre faschistische Vergangenheit eher versucht hat, unter dem Teppich zu kehren und sich nur noch als eine antikommunistische nationale Befreiungsbewegung sah. Wobei Melnik-Flügel sich mehr so Richtung demokratische konservative Partei entwickelte und Bandera-Strukturen immer noch diesen gewissen, naja, Führerkult pflegten, aber ohne eine ähnlich starke Figur wie Bandera, der später von sowjetischen Geheimdiensten umgebracht wurde. Ich kann nur sagen, dass heute viele Gedächtnispolitik an der AUN in der Ukraine läuft, eben unter dem Slogan: Wir ehren AUN als antikommunistische Widerstandsorganisation und nicht als Organisation mit dem Programm aus den 30er Jahren. Also das ist zwar Geschichtsklitterung, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Wiederaufleben von dem damaligen Programm der historischen AUN.
Sehr vielen Dank an Evgenij Kasakow.